Herr Maurer, Sie sind Professor für Kulturgeschichte, aktuell an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen auf der europäischen Geschichte und der Kulturgeschichte mit Schwerpunkten im 18. Jahrhundert. Eines Ihrer Forschungsprojekte umfasste auch Selbsterzeugnisse, also Briefkultur, Tagebücher und Autobiografien. Wir wollen hier heute gemeinsam über Tagebücher sprechen. Ich habe gesehen, dass Sie im Sommersemester 2015 dazu auch eine Vorlesung gegeben haben zu dem Thema das Tagebuch, Form, Funktion, Geschichte, Einzelansicht. Ich hätte an dieser Vorlesung auch sehr gerne teilgenommen. Mich würde erst einmal interessieren, wie kamen Sie eigentlich dazu, sich eingehend mit Tagebüchern zu beschäftigen?
Ja, was mich großflächig interessiert, ist die Entstehung der europäischen Menschheit, der Individualität, des Ich-Bewusstseins, die ja für die westliche Kultur offenbar so von grundlegender Bedeutung ist. Und in diesem Zusammenhang kann man natürlich auch über die Medien nachdenken. Also ein Thema, das früher oft geistesgeschichtlich aufgefasst wurde, würde ich eher medial auffassen. Und Medien der Individualisierung sind eben zum Beispiel Autobiografien oder Briefe oder Tagebücher.
Wenn wir nun über Tagebücher sprechen wollen, wäre es vielleicht gut, erst einmal zu klären oder versuchen zu klären, was Tagebücher überhaupt sind oder sein können. Ist denn alles, was wir von Tag zu Tag aufschreiben oder Notizen verfassen, ein Tagebuch oder auch ein Logbuch oder ein Reisebericht? Mit welcher Definition von Tagebüchern arbeiten Sie in Ihren Forschungen?
Ich würde nicht mit einer festen Definition arbeiten, aber Sie haben in der Frage, wie Sie sie formuliert haben, schon ein wesentliches Kriterium genannt, dass nämlich der Tag angegeben sein muss, dass eine Datierung erfolgt sein muss. Das heißt, Notate, die irgendwie dem Kalender folgen, einen Kalender voraussetzen, das sind im Allgemeinen Tagebücher. Ich würde aber diese, also rein technische Aufzeichnungen, Logbücher und so weiter, würde ich dann ausschließen. Denn man muss bedenken, dass ein Tagebuch eigentlich erst dann interessant ist, wenn es entweder etwas über äußere Wirklichkeit zu sagen hat oder wenn es sich um Persönlichkeiten handelt, die als solche interessant sind, also die Aufzeichnenden. Ich unterscheide gerne den Objektpol, also wenn etwas sich nach außen wendet, was über Außenwelt berichtet und so weiter, von einem Subjektpol, also der Rückwendung auf das Ich, auf den Aufzeichnenden, den Autor. Und in diesem Sinne gehört also zum Tagebuch letztendlich beides. Also Tagebücher sind interessant, wenn sie etwas über Kriege, Revolutionen, Schicksalsschläge und so weiter zu berichten haben. Sie sind aber auch interessant, wenn sich uns eine Autorin, ein Autor präsentieren, die wir gerne kennenlernen wollen.
Und welche unterschiedlichen Arten des Tagebuchschreibens sind Ihnen da bekannt?
Ja, es gibt ganz verschiedene Ansätze. Also die eine Frage ist zum Beispiel, ob ein Reisetagebuch als Tagebuch bezeichnet werden kann. Denn das ist eine ganz typische Lebenssituation. Jemand begibt sich auf Reisen und beginnt genau dann Aufzeichnungen zu machen, die nun die Daten festhalten, die den Orten folgen, die er zu sehen bekommt und so weiter. Also das tendiert dann in aller Regel zum objektiven Tagebuch, zum Objektpol des Tagebuchs. Trotzdem ist das natürlich nur eine mögliche Form. Und die anderen Formen, die eigentlich geistesgeschichtlich interessanter sind und die auch von der Verwendung des Mediums her interessanter sind, sind die, die sich nach innen richten, also auf das Ich, die uns Aufschlüsse geben über einen bestimmten Menschen, mit dem wir uns beschäftigen wollen, mit dem wir uns vielleicht auch identifizieren können oder von dem wir uns abgrenzen müssen. Ja, das sind die eigentlich interessanten Tagebücher, die in der französischen Tradition besonders kultiviert wurden und deshalb auch dort als Journal Intime bezeichnet wurden, also Journaux Intime bezeichnet wurden. Diese Innenwendung der Autorinnen und Autoren, die bringt uns dann Informationen nicht so sehr über die Außenwelt, sondern über das, was man, also über die Gefühlswelt eines Menschen zum Beispiel, auch über seine Gedanken. Und das ist wohl das, was man in erster Linie sich denkt unter dem Begriff Tagebuch.
Dazu passend habe ich eine Notiz gefunden von Susan Sontag, die in ihren Tagebüchern festhielt: Ich schreibe, um herauszufinden, was ich denke.
Ja.
Das passt genau. Ja, vielleicht auch ganz gut zu dieser Innensicht.
Ja, das ist klassisch und das führt uns auch darauf, dass das Tagebuch eben ein Medium ist. Also jemand, der nur über sich nachdenkt und nichts aufschreibt, ist in einer anderen Position als jemand, der sich vor ein Blatt Papier setzt und das aufschreibt. Und ich glaube, das ist in dem Susan Sontag-Zitat sehr schön erfasst. Ja. Also sie verwendet ein bestimmtes Medium, sie übt eine bestimmte Tätigkeit aus als Schriftstellerin. Aber das, was sie will, ist eigentlich nicht etwas nach außen stellen, etwas publizieren, sondern sie möchte sich selber kennenlernen. Durch diesen Prozess, durch die Verwendung dieses Mediums.
Ich sprach mit Janosch Deuwer, der in seiner Promotion Tagebücher aus den Jahren 1933 bis 1939 untersucht hat. Und er erzählte mir, dass es im 20. Jahrhundert einen großen Aufschwung am Schreiben von Tagebüchern gab, dass das Schreiben von Tagebüchern nicht mehr nur noch etwas war, was dem Bürgertum sehr zugänglich war, sondern viele Menschen griffen zur Feder oder zum Stift, zum Beispiel auch ArbeiterInnen. Wie war denn die Entwicklung von Tagebuchschreiben?
Also diese Frage und auch die Bemerkung von Herrn Stoiber, die ist sehr wichtig deshalb, weil man ja sonst vielleicht irgendwann mal gedacht hätte, ja, Tagebuch, das ist sowas Bürgerliches, das ist eine Form wie zum Beispiel der Roman oder das Gedicht oder so, die irgendwann aussterben wird, wenn diese Trägerschicht nicht mehr vorhanden ist. Aber wir erkennen in der Analyse der Ereignisse des 20. Jahrhunderts, dass das Tagebuch da eine ganz neue Funktion gewonnen hat, einen ganz neuen Aufschwung genommen hat, als eine vorhandene Form. Also das, was sich in bürgerlicher Zeit schon ausgeprägt hatte, als Möglichkeit eines Individuums, sich weiterzuentwickeln in Kontakt mit Papier, dass das nun durch die äußere Situation des Zwangs, also des Krieges, der Konzentrationslager, Gefängnisse, der Verfolgung und so weiter, eine ungeheure Bedeutung gewonnen hat, an die man vielleicht irgendwann mal gar nicht gedacht hat. Es ist tatsächlich so, dass die Hauptmenge der Tagebücher, die wir heute vorliegen haben, solche aus äußeren Situationen des 20. Jahrhunderts sind, die wir gar nicht mehr mit nacherleben wollen, die uns aber nun als Zeugnisse vorliegen und uns zwingen, uns mit diesen Ereignissen, oft traumatischen Ereignissen der Verfolgung, der Bedrohung, neu auseinanderzusetzen und dann auch mit den Menschen, die diese Aufzeichnung gemacht haben und das dokumentiert haben.
Gerade im 20. Jahrhundert gab es dann auch viele fiktionale Tagebücher, also Tagebücher, die nicht autobiografisch verfasst wurden von den Autorinnen selbst, sondern eben fiktionale Tagebucheinträge darstellten. Anscheinend waren diese auch sehr populär. Wie erklären Sie sich, dass viele Menschen sich zu solchen Textformen sehr hingezogen fühlen oder fühlten?
Das liegt am Dokumentationscharakter, also am Anschein des Authentischen, der mit dem Tagebuch verbunden ist. Und so konnte es tatsächlich dahin kommen, dass im mittleren 20. Jahrhundert sich insbesondere das literarische Tagebuch als literarische Form entwickelt hat, wofür das berühmteste Beispiel die Tagebücher von Max Frisch sind, die aus meiner Sicht allerdings gar keine Tagebücher darstellen. Ja, und zwar deshalb, weil sie sich als eine literarische Form dokumentarischen Charakters an eine Öffentlichkeit richten. Und zum echten Tagebuch gehört eigentlich, dass es von der Öffentlichkeit absieht. Oder genau gesagt, dass hier ein Problem, eine Problemspannung entsteht, wenn jemand für eine Öffentlichkeit behauptet, Tagebücher zu schreiben. Das ist in den ebenfalls berühmten Tagebüchern von André Gide klassisch ausgedrückt, der das beobachtet hat, dass er ursprünglich einmal Tagebücher nur für sich privat geschrieben hat und wie sich seine Tagebücher verändert haben in dem Moment, wo er damit gerechnet hat, dass davon etwas veröffentlicht wird oder werden könnte oder werden sollte. Und diese Problemspannung, die bestimmt nun natürlich auch die Produktion von Tagebüchern. Denn in dem Moment, wo ein Tagebuch literarisch sein kann, fällt ja diese Grenze zum Fiktionalen. Also man kann dann etwas erfinden, ja. Das heißt, die Authentizität, die man beansprucht, wird schon wieder dadurch beschädigt, dass man sich an eine Öffentlichkeit richtet im Blick auf diesen Charakter, des vorgespiegelten Charakter des Tagebuchs.
Sie forschen ja auch zu der Kulturgeschichte in England, Irland und Schottland. Mhm. Mich würde interessieren, ob das Tagebuchschreiben sich in den unterschiedlichen Kulturkreisen unterscheidet und inwiefern es sich unterscheidet.
Also da würde ich zunächst sagen, dass die verschiedenen Kulturen Europas natürlich ihre eigenen Traditionen haben. Aber es gibt schon gewisse Konstanten, die da nationsübergreifend wirksam wurden. Es ist vor allem das religiöse Denken im Zusammenhang des Protestantismus und dann auch des Pietismus und so weiter, das dazu geführt hat, dass man eine besondere Berechtigung hatte, sich mit sich selber zu beschäftigen. Und das heißt eben nicht nur im Hinblick auf sich selber, sondern auch mit der Vorstellung, dass darüber eine weitere Instanz ist, also Gott, dass man sich gewissermaßen Rechenschaft gibt für sich selber, klar, aber mit der Vorstellung, dass man es nicht nur für sich selber tut. Und diese religiöse Einstellung hat zu einer ganz eigenen Tagebuchtradition geführt, die besonders ausgeprägt ist in England, schon im 17. Jahrhundert. Auch bei Persönlichkeiten, die nicht primär religiös motiviert sind, sondern dass man das gewissermaßen als eine Verweltlichungserscheinung sehen kann bei Samuel Pepys oder bei John Evelyn und anderen Autoren. Und diese religiöse Form des Tagebuchs hat sich in den katholischen Ländern nicht in gleicher Weise ausgeprägt, weil es dort andere religiöse Institutionen gab, wie zum Beispiel die Beichte. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, dass in katholisch geprägten Ländern, wie zum Beispiel Frankreich, Spanien oder so, sich andere Traditionen des Tagebuchs entwickelt haben, die eben doch zeigen, dass auch aus anderen Formen der Religiosität und des Weltverhältnisses es sich lohnen kann, Tagebücher zu schreiben, also sich auf sich selber zu konzentrieren, die Ich-Stärkung zu suchen, indem man sich auf sich selber zurückzieht und das in einem Schreibprozess gewissermaßen dokumentiert.
Vielleicht nochmal anknüpfend an die Ich-Stärkung. Momentan können wir ganz aktuell während der Corona-Pandemie immer wieder in Zeitungen oder Magazinen von sogenannten Corona-Tagebucheinträgen lesen. Und gerade in schwierigen Zeiten kann das Schreiben eines Tagebuchs ein sehr wichtiger Halt sein. Ja. Inwiefern, wie kann es sein, dass Menschen dann vermehrt zum Tagebuch greifen, wenn es ihnen nicht so gut geht?
Es ist die äußere Situation, die den Problemdruck verstärkt. Also das ist allerdings auch klassisch, das hat man in der ganzen Geschichte des Tagebuches schon, dass zum Beispiel im Dreißigjährigen Krieg oder in Situationen der Gefangenschaft oder dann im 20. Jahrhundert in den Konzentrationslagern, Gefängnissen und so weiter eben von außen her ein solcher Druck aufgebaut wird, dass manche Individuen, die die nötige Bildung und Schreibfähigkeit dafür haben, sich dazu entscheiden, nun dieses Gespräch mit sich selber zu suchen, ja, auch immer unter der Voraussetzung, dass das nicht kontrollierte Gespräch ist, dass man dann bei sich selber sein darf, dass das nicht überwacht wird, dass man da dem äußeren gesellschaftlichen Druck entkommen kann gewissermaßen durch Rückzug auf sich selber. Und da würde ich nun sagen, ist es in der Tat so, dass Corona eine neue Art des äußeren Drucks darstellt, die manche sicher wieder in die Tagebücher treibt, wobei ich allerdings gleich noch hinzufügen muss, dass die mediale Situation ja heute eine ganz andere ist. Also Corona bedeutet ja nicht nur, dass wir weniger persönliche Kontakte haben dürfen, sondern bedeutet auch, dass wir stärker auf das Internet, auf die sozialen Medien und so weiter verwiesen werden. Also in gewisser Hinsicht verschärft sich die Problemspannung, die früher nur ins Tagebuch geführt hat, dadurch, dass sie auch wieder aufgelöst wird in eine größere Öffentlichkeit, indem man sehr leicht elektronisch kommunizieren kann mit ganz vielen Leuten überall auf der Welt.
Zu dieser Auflösung noch einmal, wie kann es sein, dass Tagebücher eigentlich geschrieben werden, um diesen privaten Raum auch zu spüren und dann andererseits es ja auch immer wieder die Fälle gibt, dass Tagebücher dann im Nachhinein veröffentlicht werden?
Also diese Widersprüchlichkeit zwischen Privatheit und Öffentlichkeit, die begleitet das Tagebuch seit seinen Anfängen. Schon im 17. Jahrhundert wurden in Einzelfällen Tagebücher veröffentlicht, von Gelehrten zum Beispiel. Und in dem Moment, als Tagebücher einmal als veröffentlichte Form, also in Büchern vorlagen, haben sie natürlich auch eine gewissermaßen normierende Wirkung auf das Tagebuchschreiben von anderen Personen, die nicht zur Veröffentlichung geschrieben haben, ausgeübt. Ich würde also sagen, dass die grundsätzliche Problematik von Privatheit und Öffentlichkeit sich durch die Jahrhunderte zieht und zum Tagebuch gehört. Ich würde aber auch sagen, dass durch die neue Situation, in der das Tagebuch nur noch eine Möglichkeit unter vielen anderen darstellt und vor allem die Möglichkeit noch zusätzlich mitliefert, dass man es sehr leicht im Internet veröffentlichen kann, dass das eine ganz neue Situation bietet. Also sowohl zur Selbstdarstellung, zur Ich-Stärkung, als auch die Gefahr der Verletzung der Privatsphäre bietet, dass also ganz andere Menschen sich nun mit dem, was einmal privat gedacht war, sich einmischen in das.
Wie stehen Sie eigentlich dazu, die Tagebücher, wenn sie eher diesen privaten Raum beschreiben, könnten ja dann auch entsorgt werden eigentlich, ja, Nachdem man sie geschrieben hat?
Machen viele Leute, haben auch schon viele gemacht. Also auch von berühmten Persönlichkeiten haben wir ja Nachrichten darüber, dass sie irgendwann Tagebücher vernichtet haben. Also von Thomas Mann zum Beispiel, der hat ganze Jahrgänge aus seinen frühen Tagebüchern veröffentlicht, die anderen nur aufbewahrt, die dann nach seinem Tod einen Skandal hervorgerufen haben, als sie veröffentlicht wurden. Wobei man immer mitdenken muss, dass da Jahrgänge fehlen, ja. Also jemand, der ein Tagebuch nur für sich schreibt, der hat in aller Regel die Tendenz, die Autonomie und Verfügungsgewalt über das Geschriebene zu bewahren. Es gibt davon allerdings auch Ausnahmen, also dass man Tagebücher kennt, die geschrieben wurden, dass sie gelesen wurden oder dass sie aufgefunden wurden, die zwar versteckt wurden, von denen man aber wusste, dass sie gefunden werden und so. Zum Beispiel die DDR-Schriftstellerin Brigitte Reimann, die hat Tagebücher geschrieben, von denen sie vermuten musste, dass ihr Mann, obwohl sie sie versteckt hat, findet und sie dann im Scheidungsfall gegen sie verwendet und so weiter, was natürlich auch wieder die Gestaltung des Textes beeinflusst hat, ja.
Nun gibt es ja auch immer wieder psychologische Tipps oder Tipps von Coaches, dass Tagebuchschreiben heilsam sein kann. Ja, beispielsweise Bücher wie das von Sandra Miriam Schneider, das heißt Achtsames Schreiben, wie sie Klarheit und Gelassenheit gewinnen. Oder Silke Heims Ich schreibe mich gesund. Doris Dörri hat geschrieben Leben, Schreiben, Arbeiten, eine Einladung zum Schreiben. Wie schätzen Sie solche Aussagen oder solche Bücher ein?
Ich halte das für wichtig, dass man diese traditionellen Kulturtechniken, die unsere europäische Kultur bereithält, weiterübt und dass man das auch propagiert und auch an Menschen heranträgt, die nicht von selber auf sowas gekommen wären. Also da gibt es zum Beispiel einen Londoner Streetworker, dessen Namen ich gerade vergessen habe, der mit Problemfällen männlicher Pubertät zu tun hat und der seinen Probanden grundsätzlich beizubringen versucht, dass sie etwas über ihr Leben, über den Alltag aufschreiben sollen in Tagebuchform. Also Tagebuch dient der Bewältigung, das ist ganz klassisch, das war durch die Jahrhunderte so. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, dass Tagebuchschreiben auch dazu führen kann, dass man sich sozusagen von der Welt abwende, dass man sich nur noch auf sich selber konzentriert, dass man egoistisch wird, dass man einen Selbstbezug kultiviert, der einen auch wieder daran hindert, nun wirklich zu leben. Es gibt dazu eine sehr krasse Formulierung von Christa Wolf, die ja auch Tagebücher geschrieben hat, die das einmal so dargestellt hat, dass sie eben, indem sie schreibt, nicht lebt und dass das Tagebuchschreiben sie gewissermaßen am Leben hindert, ja.